Guten Morgen miteinander. Es ist gut, in die Gegenwart des Herrn hineinzugehen, bewusst. Ah ja, siehst du. Ohne Saft kommt nichts, gell? Es ist gut, in die Gegenwart des Herrn hineinzugehen, zu wissen, dass dein lebendiger Gott ist, der nicht nur Himmel und Erde geschaffen hat, sondern der sich finden lässt von denen, die suchen. Und wir dürfen im Glauben einfach hineintreten in seine Gegenwart und erleben, wie er, der ist, der unser Leben berührt. Gott kennt jeden Einzelnen von uns, er weiß, wo wir stehen, er weiß, wo wir uns befinden in unseren Kämpfen, Fragen, Nöten, Herausforderungen. Und er ruft uns in seine Gegenwart, das ist Gnade. Ohne dass du irgendwas tun kannst, ohne dass du irgendeine Leistung bringen kannst, ist Gott da, der lebendige Gott da, der durch Jesus Christus einen Weg bereitet hat in seine Gegenwart. Und wir dürfen einfach kommen. Wir dürfen einfach sein. In seiner Gegenwart. Sein in seiner Nähe. Und er begegnet uns. Das ist Gnade. Und heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das mir sehr wichtig ist. Ein grundsätzliches Thema, das sehr notwendig ist, weil es oft die Not in unserem Leben wendet, wenn wir es denn begreifen und immer wieder dahin kommen. Und zwar über das Thema Bleibe im Gnadenfluss. Oder ich könnte es auch anders sagen, komm ins Sein und erst aus dem Sein heraus ins Tun. Und das ist oft so verdreht in unserem Leben. Wir wollen etwas tun, damit wir etwas sind. Bei Gott ist es aber umgekehrt. Bei Gott sind wir etwas und er befähigt uns, etwas zu tun. Aus dem Sein heraus ins Tun. Und das fällt uns oft schwer, weil wir definieren uns oft über unser Tun. Aber Gott definiert uns über unser Sein. Vater, im Namen Jesu Christi danke ich dir für diesen Morgen. Ich erhebe deinen wunderbaren Namen, Jesus, über diese Versammlung, über jedem Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für deine Liebe, die unseren Verstand übersteigt, für deine Gnade, die unser Leben erfasst und erfüllen will mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, Herr, dass du hier bist, um uns hinzuziehen zu dir in deine Gegenwart. Vater, ich danke dir heute Morgen, dass du Jochs zerbrichst über Menschenleben, Lasten niederreißt, die Menschen niederdrücken und freisetzt, in deiner Gegenwart zu sein. Danke, Herr, dass du aufrichtest heute Morgen, berührst heute Morgen, neu erfrischt heute Morgen durch deine Nähe und deine Gegenwart. Wunderbarer Heiliger Geist, ich preise dich für dein Wirken unter uns. Ich danke dir, dass du Jesus groß machst, dass du uns in die Nähe des Vaters ziehst, dass du unsere Herzen erfüllst mit deiner Herrlichkeit und Gegenwart. Du bist der Herr und dir gebe ich die Ehre. Ich erhebe deinen Namen über dem, was du tust heute Morgen, an Freisetzung, an Heilung, an Ermutigung, an Rettung. Ich erhebe deinen Namen und gebe dir die Ehre. Amen. Amen. Ist so wichtig, dass wir das verstehen, vom Sein ins Tun, weil wir anders gepolt sind, weil wir anders geprägt sind. Diese Welt, in der wir drinstehen und alles, was uns umgibt, presst uns in ein Leistungsschema. Und wir, ohne dass wir es vielleicht bewusst wollen, definieren uns oft über unsere Leistung. Wir definieren auch andere über Leistung, über Status. Auch Statussymbole sind so ein Symbol von Leistung, so ein System, in dem wir uns drin befinden und uns auch über das definieren. Es sind Dinge, die außerhalb von uns sind, nach denen wir streben, nach denen wir eifern. Und so manche einer und sehr viele sind in einem Hamsterrad der Leistung und des Ausstreckens nach Dingen, die außen sind, weil wir denken, dass das uns etwas gibt, für unser Sein. Und dieses Hamsterrad der Leistung und der Aktivität lässt uns nicht selten müde werden. Und so mancher Christ verliert im Laufe der Nachfolge Jesu die Freude, die Begeisterung. Ich denke nicht, dass das Gottes Wille ist. Ich glaube, dass je länger du unterwegs bist mit Jesus, umso mehr wirst du erkennen, wer er ist, umso größer wird dein Herz erfüllt von dieser Freude über die Erlösung in Christus. Aber oft siehst du in Gemeinden manch einen, der richtig aus dem letzten Loch pfeift. Müde geworden im Tun für Gott, weil wir vergessen haben, dass wir nur aus Gnade heraus aktiv werden können. Bleibe im Gnadenfluss. Ich möchte einen Text lesen, von dem ich ausgehe, und der steht in 1. Korinther 15, Vers 7 bis 11. Das ist dieser bekannte und prägnante Text um die Auferstehung Jesu. Aber hier schreibt Paulus etwas über diesen Gnadenfluss, was mir schon sehr wichtig ist zu erwähnen hier. 1. Korinther 15, Vers 7 bis 11, da lesen wir, ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln, allen, zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir. Denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes in mir. Ob nun ich oder jene, so jedenfalls predigen wir, und so seid ihr zum Glauben gekommen. Nochmals Vers 10. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes in mir oder mit mir oder durch mich. Halleluja. Das zeigt mir, es ist ein Geheimnis, wenn du so ein bisschen das Leben von Paulus anschaust, dann ist es schon ein Geheimnis. Wie konnte dieser Mann diese Frische bewahren bis zum Schluss? Wie konnte dieser Mann solch eine Resilienz, um dieses Wort mal zu benutzen, entwickeln in seinem Leben, dass er nicht weggeblasen wird, sondern immer wieder stand? Er wurde verfolgt, er wurde verleumdet, er wurde geschlagen, er wurde gesteinigt, er wurde inhaftiert. Nicht nur einmal inhaftiert. Er war unter Räubern, hat Schiffbruch erlitten. Er schreibt, ich habe gehungert. Übrigens, Hungern ist unfreiwilliges Fasten. Gehungert. Und letztendlich wurde er hingerichtet. Aufgrund seines Glaubens an Jesus Christus. Viele Christen weltweit werden verfolgt. In dieser Stunde sind noch nie so viele Christen verfolgt worden in der gesamten Geschichte wie jetzt in unserer Zeit. Was gibt einem Christenmenschen die Power, so zu stehen, wie wir es hier bei einem Paulus sehen? Was gibt die Power, durchzugehen? Was ist die Quelle, aus der wir leben? Und hier sehen wir, bei Paulus war es die Gnade, die sein Leben erfüllte. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und das ist etwas sehr Zentrales. Identität. Identität. Wer bin ich? Und dann, wenn wir diesen Text anschauen, dann wird uns eines deutlich. Paulus definierte sich nicht über sein Versagen. Er sagte, ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ich bin nicht würdig. Man kann sich über sein Versagen definieren und ständig in dem eigenen vergangenen Versagen festhängen. All die Dinge, die man besser hätte machen müssen in seinem Leben. Und ist es nicht so? Wir alle haben gewisse Punkte in unserem Leben, wo wir hingucken und sagen, hier habe ich versagt. Der eine oder andere vielleicht sogar sagt, hier habe ich erbärmlich versagt. Da gibt es Brüche im Leben. Diese Brüche können so einen Menschen so prägen in seiner Identität, dass er sich nur noch über diese Brüche definiert, über das eigene Versagen. Paulus sagt, ich bin nicht würdig, ein Apostel genannt zu werden, aber dann sagt er, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin.
Im Leben von Paulus gab es etwas sehr Entscheidendes, nämlich die Erfahrung der Gnade Gottes in Jesus Christus. Und diese Erfahrung der Gnade Gottes in Jesus Christus hat sein Leben transformiert, verändert, umgestaltet. Christus will uns nicht nur über die Wahrheit informieren, er will uns durch die Wahrheit transformieren, freisetzen, umgestalten, neu schaffen. Um das geht es. Es geht nicht um religiöse Wahrheiten, die wir in Glaubenssätzen proklamieren, sondern es geht um die Kraft Gottes, die unser Leben vom Himmel her transformiert, und zwar immer wieder neu. Und so kannst du sagen, Paulus wurde vom Himmel her ergriffen und verändert durch die Erkenntnis von Jesus. Da gab es diesen Moment, ne? Theologie ist immer auch Biografie. Da gab es diesen Moment, als er unterwegs war nach Damaskus, mit einem Brief der Autorität in der Tasche, die ihm die Autorität gab, Christen zu verfolgen. Denn er war überzeugt, diese Christen sind eine Sekte, das sind Menschen, die nicht gemäß der Tora leben, die müssen weg von diesem Erdboden. Und er war ein Eiferer fürs Gesetz Gottes. Das ist auch so interessant, ne? Da gibt es Menschen, die wollen wirklich alles richtig machen, sie kleben an Buchstaben und kennen doch nicht die Wahrheit. Oh je. Alles richtig, aber keine Liebe im Herzen. Alles richtig und doch weit weg von Gott. Und er ist unterwegs und plötzlich kommt eine Stimme vom Himmel und diese Stimme sagt zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Geblendet vom Licht fällt er zu Boden und sagt, Herr, Herr, wer bist du? Und er sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Bang. Bang. Und plötzlich erkannte Paulus sich selbst, er, der Selbstgerechte, der in Philipper 3 sagt, ich war untadelig im Gesetz, mein Altersgenossen weit voran. Vor diesem Ereignis, wenn du Paulus gefragt hättest, bist du mit Gott im Reinen, hätte Paulus gesagt, du Junge, ich bin top drauf. Aber da, als Jesus ihm begegnet ist, sah er sich selbst im Lichte Gottes und erkannte, meine Güte, ich wollte Gott dienen und habe das Gegenteil getan. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Und dann sagte der Herr zu ihm, geh nach Damaskus und ich werde dir sagen, was du zu tun hast. Und er ging nach Damaskus. 3 Tage aß ich nichts, sagte, und trank ich nichts. Kannst du dir vorstellen, das war richtig tiefgreifende Buße, ja? Der Mann hat sein ganzes Leben reflektiert. Sein ganzes Leben reflektiert. Es kamen ihm Bilder vor Augen, wie er dabei stand und ja sagte, als man Stephanus steinigte. Und er sah sich selbst in Häuser eindringen und die Christen verfolgen. Wow, was habe ich getan? Was habe ich getan? Und immer wieder diese Stimme. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und plötzlich nach 3 Tagen klopft es an die Tür und Ananias, wir wissen, vorher noch einen Dialog geführt mit dem Herrn, hey, du weißt doch, Herr, und so weiter und so fort, das ist doch der und so. Und Jesus sagt zu ihm, geh hin, er ist ein großartiges Werkzeug für mich. Und dann klopft es an die Tür geht auf und dann sagt Ananias, Bruder Saul. Der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, schick mich zu dir. Und dann legt er ihm die Hände auf, er wird mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann lesen wir dort, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Plötzlich sah er geistlich klar. Was sah er da? Er sah diese Gnade und erfuhr diese Gnade, die auch ihm, dem Sünder, gilt. Ihm, der alles verbockt hat, gilt. Ihm, der vollkommen sein Leben eigentlich aus Gottes Perspektive gegen die Wand gefahren hat, ihm gilt sie. Und Gott sagt, ich habe was vor mit deinem Leben. Das ist Gnade. Die Gnade, die hineingreift und herausreißt. Die Gnade, die aufrichtet und freisetzt. Die Gnade, die uns mit Liebe erfüllt und uns neu zeigt, wer wir vor Gott sind durch Jesus Christus. Wow. Paulus wurde von der Gnade ergriffen, weil Jesus ihm begegnet ist. In Philipper 3, Vers 12, da lesen wir, nicht, dass ich es schon ergriffen habe. Und interessant ist, das schreibt Paulus der Alte im Gefängnis. Was für eine Spannkraft der geistlichen Vitalität kommt hier rüber im Gefängnis. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Geschwister, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Mir gefällt dieses, ich bin von Christus ergriffen. Ich bin von Christus ergriffen. Er hat mich ergriffen. Und wo Jesus in sein Leben hineinkam, hat er ihn ergriffen und herausgerissen. Er hat sich erkannt in der Liebe Gottes. Paulus hat verstanden, welche Dimension im Kreuz und der Auferstehung Jesu liegt. Christus starb für meine Sünde und ist um meiner Gerechtigkeit willen auferweckt worden. Für mich persönlich, das ist nicht nur ein Glaubenssatz, den man bekennt, sondern ein Bekenntnis der persönlichen Erfahrung. Und das hat sein Leben verändert. Die Kraft der Gnade Gottes in Christus Jesus. Identität. Durch das Kreuz sich in der Gerechtigkeit Jesu sehen, durch das Kreuz und die Auferstehung sich vor Gottes Thron gerufen wissen, ich bin. Auch ohne Batterie weiterpredigen, okay. Gnade. Gnade, Identität. Seine Gnade bestimmt meine Identität. Paulus war so tiefgreifend erfasst worden von der Erkenntnis Jesu, dass diese Erkenntnis Jesu sein Wesen prägte. Er definierte sich nicht mehr über sein Judentum, er definierte sich nicht mehr über seine Gesetzesgehorsam, er definierte sich nicht mehr über seine Frömmigkeit, er definierte sich nicht mehr über Leistung, sondern nur noch über einen wollte er sich definieren, über Jesus Christus. Indem er das Ja Gottes, die Liebe Gottes und die Gnade Gottes empfangen hat. Seine Liebe bestimmt mein ganzes Sein. Seine Liebe definiert mein Sein. Ich definiere mich nicht über die Dinge dieser Welt, über die Statussymbole dieser Welt, über das Eifern und Streben dieser Welt, sondern ich definiere mich jetzt nur noch über Jesus und über die Liebe Gottes zu mir. Sein. Angekommen sein, in diese Sabbatruhe Gottes hineingetreten sein. Er hat Ja gesagt zu mir. In Epheser 3 lesen wir, wie Paulus betet. Und das ist ja interessant, wenn wir die Gebete anschauen, was auch inhaltlich rüberkommt. Und wie sehr ist doch das angefochten in unserem Leben, dass wir das Sein vergessen, dass wir es aus den Augen verlieren, dass wir aus dem Sein herausdriften, ins Tun hineinkommen und andere und uns selbst über das Tun definieren. Und es ist interessant, dass Paulus hier für eine Gemeinde und zu einer Gemeinde folgendes Gebet formuliert. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist ein Hammergebet, oder? Wer will nicht zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden, gestärkt am inneren Menschen durch den Christus, durch den Geist Gottes in unserem Leben? Christus soll durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. Das ist der Kampf in unserem Leben. Und dann sagt er hier, und das, um das geht es mir, damit wir in Liebe gegründet und gewurzelt sind. Das ist Identität. Ein Mensch, der in Liebe gegründet und gewurzelt ist durch Jesus Christus, den kann nichts mehr umhauen. Das Fundament gegründet meines Lebens ist Liebe. Das ist das Fundament meines Lebens. Egal, was Menschen zu mir sagen, wie Menschen mich definieren, wie Menschen über mir ihr Urteil sprechen, egal welches Urteil ich über mich selber spreche, Gott hat ein Urteil getroffen über mich und er sagt, du bist geliebt. Du bist geliebt. Das ist das Fundament meines Lebens. Denn ich habe Jesus erfahren. Ich weiß, ich bin geliebt. Auch in meinem Versagen, ich bin geliebt. Das ist meine Identität. Ich definiere mich nicht über meine Leistung, nicht über die Predigtdienste, die ich gehalten habe oder Lehrdienste, die ich tue oder was auch immer ich tue. Nein, ich bin geliebt. Das ist es. Das ist das Fundament meines Lebens. Damit ihr in Liebe gegründet und verwurzelt seid. Ein anderes Bild. Das Bild von Wurzeln. Ein Baum braucht Wurzeln, damit er stabil steht. Ein Baum braucht Wurzeln, aber nicht nur, damit er stabil steht, sondern damit er versorgt wird. Da holt er seine Nährstoffe raus, aus dem Boden raus. Die Liebe ist nicht nur das Fundament meines Lebens, sondern die Liebe ist auch die Quelle meines Lebens. Ich stehe vor Gott, vor seinem Thron und ich definiere mich nicht über meine Leistung und sage zu Gott, Gott, ich komme jetzt zu dir, weil ich bin so ein guter Christ. Ich komme zu Gott vor seinen Thron und ich stehe in seiner Herrlichkeit und sage, Vater, ich danke dir, dass du mich geliebt hast. Das ist das Fundament meines Lebens. Und ich preise dich, dass diese Liebe in meinem Leben wirksam ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch seinen Geist in mein Leben. Durch den Heiligen Geist erfahre ich diese Liebe und Präsenz und Gegenwart des lebendigen Gottes in meinem Leben. Ich darf stehen vor dem Herrn. Ich darf sein Angesicht anschauen und er sättigt mich mit seiner Gegenwart. Das ist meine Quelle. Das ist Identität. Ein Mensch, der gegründet und verwurzelt ist in Liebe, definiert sich selbst aus dem Blickwinkel der Liebe. Schau, die Wahrheit ist, wir alle haben irgendwo einen an der Klatsche. Ist so. Manchmal denken wir ja, wir sind die Einzigen, oder? Die Wahrheit ist, jeder Einzelne von uns hat irgendwo einen oder mehreren, ne? Ist so. Und das sind die Schläge in unserem Leben, die wir gekriegt haben. Dinge, die uns kaputt machen, Dinge, die uns so tief prägen. Und das ist das Verrückte, zu dem wir oft nicht einmal Zugang haben. Das sind Dinge im tiefsten Inneren deiner Seele. Diese Puppenspiele, der die Fäden zieht, aus dem tiefsten heraus, wo du handelst und reagierst, du agierst aus alten Verletzungen heraus. Und so ist es. Weißt du, wie Heilung in dein Leben kommt? Wenn Liebe diese Wunden berührt. Du musst es nicht mehr wegdrücken. Vor Gott darfst du ehrlich sein. Du darfst Gott dein Herz hinhalten. Wo Liebe die Quelle deines Lebens ist, suchst du dir keine Ersatzquellen mehr. Und das ist das Problem von uns Menschen, auch von uns Christen, sind wir ehrlich. Da gibt es noch so viele Ersatzquellen in unserem Leben, die wir anzapfen. Jeremia sagt zum Volk Gottes, ein zweifaches Böses habe ich gegen euch, Volk Gottes. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, habt ihr verlassen und ihr habt euch Zisternen gegraben, die löcherige Zisternen sind, die das Wasser nicht halten können. Wo wir nicht die Liebe Gottes in unserem Leben erfahren und zur Quelle unseres Lebens machen, da werden wir uns Ersatzquellen suchen, heimliche Quellen oft, verborgene Sünden, wo wir anzapfen, weil unsere Seele gesättigt werden will mit dem Schrei nach Erfüllung und das andere passiert. Wir werden immer leerer und immer kaputter. Liebe allein. Gottes Liebe allein heilt dein Herz. Gottes Liebe allein heilt dein Herz. In Jesus Christus. Sein in seiner Gegenwart. Wo er, und ich spüre seine Gegenwart jetzt massiv, wo er einfach seine Hand auf dein Herz legt. Und dir sagt, du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Da fließt Heilung. Und das allein aus Gnade.
Identität. Aber die Auswirkung ist jetzt folgende. Die Auswirkung von erfahrener Gnade ist Hingabe. Paulus sagt hier, durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade ist nicht umsonst gewesen in meinem Leben, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Erst wo die erfahrene Gnade zur Hingabe führt, entsteht Frucht, himmlische Frucht. Gott setzt dich und stellt dich in diese Welt hinein, damit du aus seiner Gegenwart heraus zutiefst diese Identität erfährst in ihm, der dich liebt. Mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Mein Gott steht an meiner Seite. Mein Gott ist mein Hirte. Halleluja. Er liebt mich und stärkt mich und leitet mich und führt mich. Ich bin sein Kind. Und wo diese Gnade erkannt und erfahren wird, führt sie zur Hingabe. Ich möchte für dich leben. Kennst du das? Als ich Jesus Christus in meinem Leben erfahren habe, da habe ich ihm gesagt, nach meiner Bekehrung habe ich ihm gesagt, ich möchte für dich leben. Ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte deine Wege gehen, egal wohin du mich führst. Das will ich tun, oh Gott. Denn es gibt nichts Besseres, als mit dir zu leben, oh Gott. Gnade führt zur Hingabe. Aber wichtig, nur durch diese Hingabe entsteht Frucht in unserem Leben. Die Bibel redet von der Frucht des Geistes. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Da entsteht Frucht in einem Leben, wenn ein Menschenleben aus der Gnade heraus die Hingabe lebt. Ein Leben, das sich verschenkt an Gott. Ein Leben, das mit Gott lebt und der Herr dann anfängt, Dinge in Prozesse zu bringen und dir zu zeigen, schau mal, so egoistisch bist du noch. Und du legst deinen Egoismus immer wieder Gott hin und sagst, Herr, ich möchte deine Liebe leben. Und die Liebe wächst, wo du deine Ungeduld Gott hinlegst und Gott führt dich durch Prozesse durch und durch seinen Geist prägt er dich und du wirst geduldiger und so weiter und so fort. Die Frucht des Geistes in unserem Leben ist nichts anderes als der Charakter Jesu Christi selbst, der durch unser Leben sichtbar wird. Jesus wird sichtbar. Als Christ wirst du nicht nur älter, sondern reifer. Hoffentlich. Und weiser. Hoffentlich. Denn seine Gegenwart prägt dich und du gibst dich ihm hin und du legst die Dinge ab, die nicht zu ihm gehören. Wie Bitterkeit, Unvergebenheit, Hartherzigkeit, Unbarmherzigkeit, Habsucht und Gier. Du legst sie hin und du lässt dich von Gott prägen. Da gibt es Formungsprozesse und Gott führt dich durch Täler, durch Wüsten, durch heftige Anfechtungen. Aber du hängst dich an den Herrn und der Herr prägt dich und der Herr formt dich und der Herr lässt sein Wesen in deinem Leben sichtbar werden, die Frucht des Geistes. Und das hat auch zwischenmenschliche Auswirkungen. Dieser Gedanke kam mir heute auch noch heute Morgen. Wo ich Gnade empfange und mich über Gnade definiere, werde ich fähig, anderen Menschen Gnade zu geben. Ist es nicht interessant? So hartherzig, wie wir mit anderen oft umgehen in unserem Urteil, zeigt, wie wenig wir von der Gnade verstanden haben. Je mehr du die Gnade Gottes verstehst und die Liebe Gottes verstehst, umso mehr bist du freigesetzt, andere freizusetzen. Zwischenmenschlich. Und auch in der Ehe ist es doch oft auch so, dass wir durch Kämpfe durchgehen. Wie kann eine Ehe bestehen? Nicht nur Lebensabschnittspartner, sondern bis dass der Tod euch scheidet, da wo die Liebe Gottes triumphiert in unserem Leben. Da wo wir frei sind, einander Gnade zu geben, loszulassen, nicht Recht haben zu müssen, sondern frei zu geben. Da trifft man sich in Christus und kann den Weg weitergeben. Empfangene Gnade anderem zusprechen. Empfangene Gnade anderem weitergeben. Das ist oft auch ein Prozess unserer eigenen Veränderung. Und manchmal ist es doch so, dass wir Dinge so festhalten. Wir sagen, das hat mich so verwundet und ich bin nicht bereit, es loszulassen. Das Problem ist, wo du Dinge so festhältst, egal was, auch materielle Dinge festhältst, Ist deine Hand geschlossen? Wird vielleicht bis zur Faust. Aber du kannst nichts mehr von Gott empfangen. Die Gnade setzt sich frei, loszulassen. Die Gnade setzt sich frei, Gnade zu geben. Hebräer 12. Da schreibt der Hebräerbriefschreiber: Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Frucht des Geistes, Heiligung. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Die Gnade Gottes ist überfließend, sie ist unbegrenzt, niemals auszuloten, welche Dimensionen da sind an Gnade und Liebe. Und doch können wir an der Gnade Gottes Mangel leiden. Und die Auswirkung ist, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Eine Wurzel der Bitterkeit, die in deinem Herzen gepflanzt ist, die aus deinem Leben herauswächst, weil du an der Gnade Gottes Mangel leidest und dadurch zu Gift wird in deinem Umfeld. Auch eine Gemeinde kann vergiftet werden, wenn die Gemeinde an der Gnade Gottes Mangel leidet. Und weil man nicht die Gnade empfängt und nicht bereit ist, die Gnade zu geben, sproßt eine bittere Wurzel auf und die vergiftet das Umfeld, die vergiftet die Familien, die vergiftet die Gemeinde. Und der Geist Gottes zieht sich zurück und religiös ist man noch top on Kurs, oder? Man diskutiert dann über die Farbe des Teppichs und über die und so weiter und so fort. Aber nicht mehr über das Zentrum, die Gnade des Herrn, die Begeisterung, die Liebe, die Freude ist gewichen. Es ist Hartherzigkeit da, es dominiert ein richtender Geist. Aber nicht die Weite der Liebe Gottes, die gleichzeitig auch transformierend unser Leben umgestaltet. Wo die Gnade empfangen wird, entsteht nicht nur die Frucht des Geistes, in der wir die Gnade empfangen und weitergeben, sondern auch die Frucht des Dienstes. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Hingabe im Dienst, in dem, was Gott dir gegeben hat, in den Gaben, die Gott dir gibt. Du teilst sie aus, weil du etwas willst. Du willst, wenn du die Gnade empfangen hast, du willst, dass Gottes Reich sichtbar wird. Du willst, dass Gott durch dich Geschichte schreibt in dieser Zeit. Der Himmel berührt die Erde durch seine Gemeinde, wo die Gnade zur Hingabe führt. Da erleben die Menschen wirksame Gnade, die unter den Menschen sichtbar wird und etwas geschieht. Gott baut sein Reich und Menschen begegnen seiner Liebe durch uns im Dienst, aus Liebe, durch Gnade. Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wichtig, ne? Nicht ich bin der Weinstock oder du bist der Weinstock, sondern Jesus ist der Weinstock. Wir sind Reben und wenn wir an ihm dranbleiben, so wird Frucht entstehen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, eine Bestimmung liegt auf unserem Leben, wenn wir in Jesus Christus sind, und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Gnade. Herr, ich danke dir, dass du eine Bestimmung über meinem Leben hast. Ich bin mit dir verbunden, Herr. Mein Leben gebe ich dir hin. Ich will dir dienen und deine Verheißung und deine Bestimmung über meinem Leben ist viel Frucht. Mit weniger bin ich nicht zufrieden. Viel Frucht. Voller Wirkungskreis meines Lebens. Viel Frucht. Dasselbe gilt für dich. Aber jetzt ist etwas ganz wichtig. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Die Gnade ist nicht umsonst gewesen in meinem Leben. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber jetzt kommt der Gnadenfluss und das finde ich so wunderbar. Nicht aber ich in der Hingabe, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Wir sind Mitarbeiter Gottes, sagt Paulus. Nicht Gott ist unser Mitarbeiter, das ist noch wichtig zu sehen. Ne? Nicht Gott ist unser Mitarbeiter, aber wir dürfen einklinken in das, was Gott will. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen in unserem Leben. In dieses Wollen, das durch die Gnade in unser Leben gewirkt wird, dürfen wir einklinken und sagen, Herr, ich will, was du willst. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Wie im Himmel, so auf Erden, durch mein Leben. Mitarbeiter Gottes. Die Gefahr ist ganz wichtig im Auge zu behalten,
Wir müssen auf diesen Gnadenfluss achten, denn die Gefahr in unserem Leben ist folgendes, dass wir plötzlich uns wieder über unser Tun definieren und nicht über unser Sein. Und das ist so ein kleiner Unterschied, der aber grausame Auswirkungen hat. Wo du anfängst, dich über das Tun zu definieren, kann es dahin kommen, dass du wirklich Gott gefallen willst und du liest die Bibel und du fragst dich, Herr, habe ich genug Bibel gelesen? Du gibst Menschen Zeugnis und du fragst, Herr, habe ich genug Zeugnis gegeben? Und plötzlich fängst du dich an, über das Tun zu definieren und du definierst auch andere über das Tun. Ich lese mehr die Bibel, ich gebe mehr Zeugnis, ich arbeite mehr in der Gemeinde mit als die anderen. Ich bin schon viel länger hier in Leitungsverantwortung in der Gemeinde als andere und so weiter und so fort über das Tun. Und du verlierst das Sein. Ein guter Maßstab, inwiefern du dich verloren hast da drin ist, wie viel Begeisterung für Gottes Werk ist noch in deinem Herzen? Wie viel Liebe und wie viel Freude? Wow, ich freue mich, in den Gottesdienst zu gehen, denn heute werden wir Gott begegnen. Ich habe so eine Freude. Ja, schöner Sonnenschein heute. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist so schleichend auch in unserem eigenen Leben, dass wir uns über das Tun definieren, nicht über das Sein. Und wo wir uns anfangen, über das Tun zu definieren, kommen wir unter den Fluch. Die Auswirkung ist, wir schneiden uns selbst vom Gnadenfluss ab. Und das gibt geistliche Verstopfung und Blähungen und Koliken geistlich. Und deshalb ist hier auch eine große Gefahr in unserem Leben, denn der Feind will uns dahin führen, dass wir uns über das Tun definieren und nicht über das Sein. Daher schreibt Paulus auch, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes mit mir. Das gefällt mir so. Er sagt, durch die Gnade bin ich, was ich bin, Identität. Und diese Identität, die Gnade führt zur Hingabe. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und in der Hingabe sagt aber nicht ich, es ist Gottes Gnade mit mir. Und deshalb konnte er noch bis ins Alter hinein im Dienst mit so vielen Rückschlägen, Anfeindungen und so weiter und so fort begeistert sein von Jesus Christus. Und hierin ein wirklicher Zeuge bis zum Blutzeugen Jesu. Weil es war Realität in seinem Leben, nicht nur Religion. In 2. Timotheus 2, Vers 1 schreibt Paulus an Timotheus folgendes. Du aber, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei nicht stark in dem, wie du dich selbst definierst oder in deinem Tun. Sei stark in der Gnade. Komm immer wieder ins Sein. Stehe im Sein vor dem Herrn. Definiere dich über das Sein. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Jeden Morgen, wenn du deine Augen aufmachst, darfst du sagen, Herr, das ist ein neuer Tag. Ein Tag deiner Gnade. Ein Tag deines Sieges. Ein Tag deiner Kraft. Ein Tag deiner Freude. Ein Tag deiner Liebe. Über meinem Leben, oh Herr, ich danke dir, dass ich unter deiner Herrschaft leben darf. Ich danke dir, dass du mein Gott bist, mein Versorger. Ich danke dir, dass ich Herr vor dir stehen darf, in deiner Gegenwart stehen darf, durch deine Gnade. Sei stark in der Gnade. Definiere dich über die Gnade. Was ist die Quelle meines Lebens und meines Dienstes? Worüber definiere ich mich? Diese Frage sollte sich ein Christ immer wieder mal stellen, weil die Gefahr sehr groß ist, dass wir aus dem Sein ins Tun gehen und uns anfangen, über das Tun zu definieren und dabei die Quelle verlieren. Wir sollten wie Paulus unser Sein und Tun in Gott verankern. Identität, gewurzelt und gegründet in Liebe. Du aber, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Wir sollten wie Paulus aus dieser Identität heraus die Hingabe leben. Aus Jesus leben. Für ihn leben. Und daraus entsteht die Frucht unseres Lebens. Das ist ein Leben aus Begeisterung, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn du Jesus anschaust in der Gnade, dann wird der Geist Gottes sein Leben erfüllen und du bist begeistert. Das ist nicht eine menschlich gemachte Begeisterung. Es ist eine Begeisterung, die durch den Heiligen Geist in dir geweckt wird. Das Abba-Vater in deinem Leben, die Realität der Dimension der Verheißungen Gottes über deinem Leben, die Dimension des lebendigen Gottes, der durch dich Geschichte schreiben will in deinem Leben. Und das motiviert dich und inspiriert dich und setzt dich frei für den Alltag. Aus der Identität heraus, in das Sein und im Sein Mitarbeiter Gottes sein, in diesem Tun, Mitarbeiter Gottes sein. Und im Alltag, wo die Lasten des Lebens auf uns eindrücken, in den Herausforderungen unseres Lebens, dürfen wir zu ihm kommen. Denn wenn Jesus in deinem Leben ist, wenn Jesus dein Erlöser und Herr ist, dann ist der Himmel geöffnet über dir. Und so lesen wir in Hebräer 4, Vers 15 bis 16, und mit diesem Text schließe ich. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Gottes Thron ist ein Thron der Gnade, nicht ein Richterstuhl. Lass uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitigen Hilfe. Ein Leben in der Gnade ist ein Leben, wo wir uns stark werden lassen in der Gnade, in Jesus Christus. Und zu seinem Thron kommen und sagen, Herr, ich danke dir, ich stehe vor dir und ich danke dir für mein Sein in dir. Und dann scheint sein Licht auf uns. Wir dürfen ihm unsere Lasten bringen und werden Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe, weil wir vor dem Thron der Gnade stehen. Wo stehst du in deinem Leben? Bist du im Sein, das zum Tun führt? Oder definierst du dich über dein Tun? Bist du müde geworden im Hamsterrad deiner Aktivität? Dann ruft Gott dir heute zu, komm zu mir. Begegne mir neu. Ich will dir Ruhe geben. Ich will deine Seele erquicken. Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort, was Kraft hat, uns freizusetzen. Ich danke dir für jeden Einzelnen hier, Vater, und ich preise dich über dem Leben, Herr, für jeden Einzelnen. Vater, ich bete, dass du denjenigen, die dich nicht kennen, Herr, heute Morgen das Herz öffnest, dass sie wirklich verstehen, wer du bist, Jesus. Dass sie erkennen, welche Liebe und Gnade du über ihrem Leben hast und dass sie dich erleben als ihren Herrn und Erlöser. Vater, ich bete aber auch für diejenigen unter uns, die sich über Leistung definieren, dass du ihnen begegnest, sie zurückrufst ins Sein. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, jetzt einfach in dieser Gebetszeit, ich möchte diejenigen segnen, die heute Morgen spüren, ich definiere mich über das Tun. Ich habe meine Identität in der Liebe Gottes verloren. Ich habe auch andere Quellen angezapft in meinem Leben, woraus ich mich sättigen will. Ich bitte dich einfach, dass du deine Hände jetzt einfach auf deinen Schoß legst und sie so vor Gott öffnest, einfach so vor Gott öffnest, mit deiner empfangenen Haltung vor Gott. Wir bewusst das so machen, nicht mit aufstehen und so, weil es geht um etwas, was du vor Gott festmachst. Und jetzt glaube ich, dass der Herr in dein Leben hineinwirkt heute Morgen. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen heute Morgen, der sich neu
unter deinen Gnadenwirken stellen will, der Herr, aus dem Tun heraus sich neu über das Sein definieren will. Herr, du siehst, wo jeder Einzelne steht. Und ich segne dein Leben im Namen Jesu Christi, dass die Gegenwart Gottes dein Leben durchdringt und erfüllt. Ich bete, dass das Joch der Leistung über deinem Leben zerbricht im Namen Jesu. Ich bete, dass du die Liebe Gottes in einer neuen Dimension erkennst und erfährst, dass du erlebst, wie Gott dein Leben erfüllt mit seiner Gegenwart und seiner Kraft und seiner Liebe im Namen Jesu. Ich danke dir, Herr, dass du Joch zerbrichst heute Morgen der Leistung und des Leistungsdenkens. Vater, und ich bete im Namen Jesu Christi, dass du durch deinen Geist die Identität in dir neu erwächst. Sei vor mir, sagt der Herr, mein geliebtes Kind, meine Tochter und mein Sohn. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Das Lobpreisteam, lass uns doch miteinander jetzt auch eine Zeit nehmen, wo wir einfach dem Herrn anbeten. Ich meine, ich bin hier in einer Baptistengemeinde. Eure Gefahr ist nicht, dass ihr euch da über zu stark emotionalisierte Lobpreis-Sessions in die Gegenwart des Herrn hineinsingen wollt. Um das geht es auch nicht. Es geht im Lobpreis einfach darum, dass wir uns bewusst diesen Text vor Augen halten, auch vor dem Gnadenthron Gottes zu stehen und ihn anzuschauen. Weiß nicht, kennst du das, dass du einfach in seiner Gegenwart bist und seine Herrlichkeit scheint auf dir? Du bist in seiner Gegenwart und er legt seine Hand auf dich und das soll geschehen jetzt auch in dieser Zeit. Mach das nochmal fest auch, deine Entscheidung, Herr, ich möchte mich über das Sein in dir definieren. Und nicht über das Tun. Und ich möchte aus diesem Sein heraus meine Hingabe leben. Mach das nochmal fest. Es ist dieses Bundesgelübde, dieses dem Herrn zusprechen. Du bist mein Gott, meine Quelle und meine Herrlichkeit. Und wenn du hier bist und dein Leben noch nie Jesus Christus gegeben hast, dann darfst du dein Herz öffnen heute Morgen. Du darfst einfach zu Gott reden, das nennt man Beten. Und du darfst ihm sagen, Jesus, heute habe ich von dir gehört und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du mein Leben in deine Hände nimmst und anfängst, mein Leben zu gestalten. Ich möchte dir mein Leben geben. Sei du mein Herr und mein Erlöser. Kannst du das für dich so formulieren, mit deinem Herzensgebet, die Hände vielleicht öffnen vor Gott und dich so Gott hingeben. Lass uns den Herrn anbeten.